The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 11. Oktober.
Hurricane Milton ist, wie befürchtet und vorhergesagt, mit brachialer Gewalt in Florida mittlerweile auf Land getroffen.
Es ist gegen 8:30 am Abend in Florida, als Hurricane Milton auf Land trifft. Früher als erwartet.
Ein abgedecktes Stadiondach, zerstörte Häuser und überflutete Straßen. Das sind die ersten sichtbaren Schäden durch Hurricane Milton. Der Sturm ist in der Nacht über den US-Bundesstaat Florida hinweggezogen.
Umgestürzte Palmen, brennende Strommasten. Hurricane Milton hat sich seinen zerstörerischen Weg durch den US-Bundesstaat Florida gebahnt mit bis zu 160 Kilometer pro Stunde. Milton drehte danach aufs Meer ab. Aber weitere Ausläufer sorgten für starke Winde, Überschwemmungen und zerstörte Häuser. Es gab Tote und Verletzte. Etwa ein Drittel der Bevölkerung wurde zur Evakuierung aufgefordert. Das sind 7 Millionen Menschen. Doch nicht alle sind diesem Ruf gefolgt. Rich Maggio ist pensionierter Flugbegleiter und lebt in Bradenton, Florida, auf einer Halbinsel, die etwa 30 Kilometer nördlich von Siesta Key liegt. Das ist der Ort, an dem Milton zum ersten Mal auf Land getroffen ist.
Well, it's nice to meet you, Chelsea.
Well, likewise.
So tell me, what's Germany's interest in our storm down here in Florida?
Rich hat mir erzählt, dass unten, direkt an der Küste, an der Palmer Solar Bay, der Vorgängersturm Helene letzte Woche hart zugeschlagen hat. Das Wasser ist in die Häuser gelaufen. Die Anwohner haben danach ihre ganzen kaputten Möbel auf die Straße gestellt.
Chelsea, I live very close to the bay, approximately half a mile to Palmer Solar Bay. And anybody who lived on the bayfront, they got seriously inundated by Helene. So they had to gut their homes, rip all the damaged furniture and walls out and put them all on the street. So all that stuff is all piled up on the street.
Das Auge des jetzigen Hurricane Milton ist an Rich und seiner Nachbarschaft knapp vorbeigegangen. Bei ihm gab es keine Überschwemmungen.
The eye of the storm went north of us. So the winds were actually pulling the water away instead of causing a surge. Mm-hmm. So we did not have that. We do have trees down and blocking the roads, but no floatables scattered around the neighborhood. That's a good thing.
Die Winde waren heftig und haben Schaden angerichtet. Ein Baum im Garten seines Nachbarn wurde von einer Stromleitung getroffen und wurde stark zerstört.
There is a tree in the neighbor's yard behind me, which is probably, I don't know, 200, 250 feet, 80 to 90 meters high. It's just gorgeous. And last night, the winds were blowing it against the power lines. And the tree has really been seriously devastated. It's such a shame, because it was such a perfectly gorgeous tree.
Ich habe Rich gefragt, ob angesichts der schweren Unwetter in den letzten Jahren gerade in Florida das Thema Klimawandel diskutiert wird. Rich sagt, dass in seinem Umfeld jeder anerkennt, dass der Klimawandel Realität ist, nur die Politik sei da hinterher. Der Gouverneur von Florida, der Republikaner Ron DeSantis, habe das Wort Klimawandel aus den Schulbüchern verbannt. Klingt absurd, aber so ist es.
Is there any sort of discussion there among your neighbors or among your friends and family about the role that climate change is playing in these storms that are becoming increasingly ferocious?
Well, Florida politics are a little bit backwards. So, in fact, the word is, and I'm fairly sure this is true, that the governor has managed to remove all references to climate change from school books. And I've also heard that they would not allow any state publications to include that term, which is immensely bizarre. Most of us realize that climate change is a real thing and we need to address it, but not the governor.
I'm so glad that we were able to talk today and you were able to give me a bit of color from the ground in Florida. Thank you.
Well, you're most welcome. Bye-bye.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Andreas Rüdder ist Historiker und bespricht mit Gabor Steingart die geschichtlichen Hintergründe des Ukraine-Kriegs.
Michail Gorbatschow hat schon im Juni 1990 gesagt, es möge doch niemand denken, eine der beiden Seiten habe den Kalten Krieg verloren. Die Sowjets bzw. die Russen haben diese Niederlage im Kalten Krieg nie wirklich eingestehen wollen.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die jüngsten Inflationsdaten aus den USA. Wir hören über gleich 100 kleine Einbrecher in einem Haus in Washington und über eine Jobabsage mit fast 50 Jahren Verspätung.
Liebes Deutschland, das geteilte Europa war niemals friedlich. Und das geteilte Deutschland war niemals glücklich. Deswegen können Sie uns verstehen, uns Ukrainer. Sie können verstehen, warum wir so kämpfen gegen Versuche Russlands, uns zu teilen.
Präsident Volodymyr Zelensky hat vor wenigen Wochen den Bundestag und die ganze Nation darauf eingeschworen, seine Ukraine zu unterstützen. Der Krieg in der Mitte Europas tobt seit rund 2,5 Jahren. Zelensky kämpft weiter gegen die Russen und auch gegen das Vergessen. Die Menschen in der Welt, in Europa und Deutschland bewegen Fragen wie: Wie lange dauert der Konflikt noch? Gibt es Wege zu einem Frieden? Wie hat die Geschichte Europas diesen Konflikt beeinflusst und welche Lehren lassen sich aus der Vergangenheit ziehen? Der Historiker Professor Andreas Rüdder hat zu diesen Fragen ein Buch geschrieben mit dem Titel »Der verlorene Frieden – Vom Fall der Mauer zum neuen Ost-West-Konflikt«. Gabor Steingart hat ihn ins Podcast-Studio eingeladen.
Einen schönen guten Morgen, Professor Andreas Rüdder.
Hallo, guten Morgen, Herr Steingart.
Herr Rüdder, die Ordnung von 1990 endete, steht in Ihrem Buch. Das klingt so, als wenn sie auf natürliche Weise geendet ist, diese Ordnung, als die Sowjetunion implodiert war und der Westen sich als Sieger fühlte. Aber gab es nicht eine Aufkündigung dieser Ordnung von 1990 auch seitens des Westens?
Zunächst einmal gab es eine Aufkündigung der Ordnung von 1990 seitens Russlands durch den militärischen Angriff auf die Ukraine schon 2014 und dann 2022. Von Seiten der USA müssten Sie mir erklären, wo die Aufkündigung dieser Ordnung liegen soll.
Ich bin bei der Osterweiterung der NATO, die Sie auch beschreiben. Die fand deutlich vor der Besetzung der Krim statt, nämlich in den 90er Jahren. Die NATO hat sich fast verdoppelt in ihrer Mitgliederzahl und ist rangerückt natürlich an die ehemalige Sowjetunion in Gestalt vieler osteuropäischer, ehemals Warschauer Paktstaaten. Und jetzt ganz zum Schluss natürlich als Reaktion auf den Überfall auf die Ukraine dann auch die Norderweiterung noch mit Finnland und mit Schweden. Also da ist doch auf beiden Seiten was passiert, wie er im Übrigen bei Ihnen noch nachzulesen ist.
Ja, die Ordnung von 1990 basiert aber zunächst einmal auf dem Selbstbestimmungsrecht souveräner Staaten. Und da würde ich sagen, der Begriff NATO-Osterweiterung ist etwas irreführend, weil sich gar nicht in erster Linie die NATO erweitert hat. Das hat sie zwar in der Konsequenz getan. Zunächst aber haben die Staaten Ostmittel- und Südosteuropas den Beitritt zur NATO beantragt. Das ist ja nicht von der NATO ausgegangen, sondern von diesen Staaten in der früheren Einflusssphäre der Sowjetunion. Das ist auch das eigentliche Problem der Ordnung von 1990 gewesen, nämlich ein massives Dilemma zwischen den Sicherheitsinteressen der postkommunistischen Staaten, die vor allen Dingen auf Sicherheit vor Russland zielten, und den Großmachtinteressen Russlands, die immer zur Folge hatten, hätte man den Großmachtinteressen Russlands auf Gleichberechtigung und Gleichbehandlung stattgegeben, hätte das aus russischer Sicht immer bedeutet, Ungleichbehandlung und Ungleichberechtigung der vormaligen kommunistischen Staaten innerhalb des sowjetischen Machtbereichs.
It takes two for a tango, würde ich sagen. Nur weil einer die NATO-Mitgliedschaft beantragt, hat er sie noch nicht. Insofern ist das schon auch ein Prozess gewesen und keine einseitige Geschichte, so ähnlich wie einer Hochzeit, darf man sich das vorstellen. Da ist ja in unseren Breitengraden auch die Zustimmung beider verantwortlich. Sie beschreiben ja gleichzeitig, Sie sagen, die Russen waren es, der Putin ist schuld, am zerbrochenen Konsens der 90er Jahre. Gleichwohl zitieren Sie auch Hans-Dietrich Genscher und Shevardnadze. Tatsächlich sehr interessant, historisch interessant. Hier finden wir doch Spuren dessen, worauf sich Russland auch bezieht. Dass es eine Zusage gab, wir rücken euch nicht näher auf den Pelz.
Ja, und zunächst einmal zu sagen, Der Konsens der 90er Jahre war, und das war der Fehler des Westens, ein eingebildeter Konsens auf Seiten des Westens. Michail Gorbatschow hat schon im Juni 1990 gesagt, es möge doch niemand denken, eine der beiden Seiten habe den Kalten Krieg verloren. Die Sowjets bzw. die Russen haben diese Niederlage im Kalten Krieg nie wirklich eingestehen wollen. Und jetzt kommen wir zu Hans-Dietrich Genscher und Eduard Schewardnadze im Februar 1990. Das ist in der Tat ein ganz wichtiger Punkt, weil sich die Russen vor allen Dingen unter Putin immer wieder auf diese Gespräche berufen haben.
Ich habe mir aus Ihrem Buch den Satz gemerkt, was für eine böse Sache, Metternich, was für eine böse Sache ist der Krieg, er besudelt alles, sogar das Denken. Wir müssen ja jetzt auch im Denken aus diesem Krieg rausfinden. Das ist ja fast die gedankliche Vorleistung eigentlich für einen Frieden. Deswegen frage ich den Historiker, können wir aus der Geschichte was lernen, wie wir aus dieser Situation, außer uns die Vorgeschichte zu erzählen, außer uns zu bezichtigen, du hast Territoriale, wir müssen ja einen Weg da rausfinden. Metternich und andere haben ja einen Weg rausgefunden. Können wir aus der Geschichte was lernen?
Also zunächst einmal im Hinblick auf die Ukraine müssen wir leider historisch feststellen, dass Dinge zunächst einmal bis zu einem gewissen Grade militärisch ausgefochten werden müssen. Militärisch nicht klar ausgefochtene Konflikte haben immer ein weiteres erhebliches Revisionspotenzial in sich. Zugleich können wir aus der Geschichte lernen, es braucht die Vermittlungsmächte der Großmächte, die Vermittlungsleistung der Großmächte. Wir brauchen Großmächte, die auch in der Lage sind, disruptiv zu denken. Aber disruptiv zu denken heißt natürlich, bestimmte Grundlagen zu wahren. Und das heißt in erster Linie absolut verlässliche Sicherheitsgarantien für das Überleben der Ukraine. Und nicht die Aufgabe der Ukraine, also ein zweites München 1938, also das Sudetenland oder 1939, die ganze Tschechoslowakei zu opfern, um des lieben oder nicht zu lieben Friedens willen, das ist keine historische Lösung. Aber ich glaube, wie gesagt...
Es war historisch eine Lösung, aber die falsche, weil sie ja den Aggressor erst scharf gemacht hat.
Und insofern, auch das können wir historisch lernen, was historisch wirklich funktioniert hat, ist Abschreckung. Aber Abschreckung ist immer ein intellektuell prekäres Konzept, weil Abschreckung bedeutet, sie müssen dem Gegenüber glaubhaft machen, dass sie bereit sind, das zu tun, was sie eigentlich nicht tun würden. Und insofern ist glaubwürdige Abschreckung eine wichtige und eine prekäre Herausforderung, aber auch eine Herausforderung an politische Leistungsfähigkeit.
Gut, heißt ja in dieser Situation, heißt ja töten, weiter zu töten, denn die Abschreckung ist ja jetzt keine rein rabulistische Veranstaltung in diesen Tagen, sondern es wird ja hart gekämpft.
Es wird hart gekämpft, aber Abschreckung heißt natürlich auch, sich nicht selbst abzuschrecken und sich nicht durch rote Linien gegenüber Putin daran zu hindern, die Ukraine zu unterstützen, weil man sagt, wenn ich das und das täte, könnte ich ihn provozieren. Umgekehrt muss man ja sagen, würde Abschreckung ja bedeuten, zu sagen, wenn du das und das tust, wird das diese und jene Konsequenzen haben. Also ich würde sagen, Führungsleistung der Großmächte, glaubwürdige Abschreckung und im Moment heißt das eben auch konsequente Unterstützung der Ukraine mit der Bereitschaft, out of the box zu denken, einen Frieden anzustreben, aber eben keinen Kapitulationsfrieden, sondern einen Frieden, der die liberale Ordnung, der Integrität souveräner Staaten fest im Blick hat und nicht zur Disposition stellt.
Deutschland kämpft ja jetzt an der Seite der Ukraine und zwar unverbrüchlich und mit großem finanziellen, auch militärischem, auch politischem Engagement, wenn man bedenkt, dass auch mit unserer Zustimmung auf russischem Territorium operiert wird. Insofern, dieser Teil, die Abschreckung, ist ja wahr geworden. Was kommt danach?
Naja, wie sehr die Abschreckung wahrgenommen worden ist, das Glas ist, würde man sagen, 60% voll und 40% leer Maximum. Also wir haben natürlich immer wieder spät und zögerlich das getan, was letztendlich dann doch nötig war. Aber Sie haben natürlich schon recht, natürlich muss man über die Zeit nach dem Krieg nachdenken. Und die elementaren Sicherheitsgarantien für die Ukraine sind das Entscheidende, dass man natürlich, dass auch Russland nach einem Krieg nicht von der Landkarte verschwindet, gehört auch dazu. Und man muss auch bereit sein, out of the box zu denken. Nur das darf man natürlich auch jetzt nicht in der Öffentlichkeit tun. Aber es wird hier in erster Linie auf die Großmächte ankommen. China hat sich bisher in diese Richtung nicht profiliert. Wir können mal gespannt sein, was in den USA passiert. Die Erfahrung ist die, dass Biden und wahrscheinlich auch Harris zwar verlässlich sind, aber letztendlich nicht zu einer Lösung des Konflikts kommen. Trump ist sehr viel stärker in der Lage, out of the box und disruptiv zu denken, aber er ist halt ziemlich unberechenbar. Nur wird die Vermittlungs- und die Führungsleistung der USA, und natürlich werden auch Gespräche mit Russland unvermeidlich sein, man muss so einen Krieg ja irgendwann zu Ende bringen, wenn er nicht ganz zu Ende gefochten wird, weil eine Niederlage wie die des nationalsozialistischen Deutschlands 1945 für Russland keine Option ist.
Auch für den Westen keine Option.
So, ja, sie ist zunächst mal militärisch keine Option.
Weil das ja Weltkrieg insofern bedeutet.
Ja, und das steht ja so nicht an. Also das ist ja, wie gesagt, keine realistische Option.
Aber wann ist das Ganze zu Ende, Herr Professor? Wagen Sie eine Zukunftsprognose? Wann sehen wir einen Frieden wieder in Europa,
also
einen Tag, an dem nicht geschossen wird?
Grundsätzlich wird ein Frieden dann eintreten, wenn der Aggressor bereit ist, die Waffen schweigen zu lassen. Und das wird er nur dann tun, wenn er in weiterem militärischen Vordringen keinen Sinn sieht. Erst wenn Putin bereit ist, diesen Krieg zu beenden oder die militärische Auseinandersetzung zu beenden, erst dann gibt es eine realistische Chance.
Vielen Dank, Professor Röder, auch wenn uns zum Schluss ein bisschen Zuversicht gut getan hätte. Aber
ach,
ich glaube,
Sie,
wir haben
Sie,
eine realistische.
Steiger, ja, darf ich eines sagen? Ich als Historiker weiß ich, dass man den ältesten Fehler nie wiederholen darf, nämlich aus den Erfahrungen der Vergangenheit die Erwartungen der Zukunft abzuleiten. Anfang der 80er Jahre haben alle von der neuen Eiszeit, vom neuen Kalten Krieg gesprochen und einen dritten Weltkrieg befürchtet. Und am Ende des Jahrzehnts ist die Mauer gefallen. Also da bin ich als Historiker in jeder Hinsicht von der Offenheit der Zukunft überzeugt, die allerdings zum Schlechten, aber eben auch zum Guten gehen kann.
Also es gibt keine Notwendigkeit und keine Zwangsläufigkeit für die Apokalypse.
Absolut.
Vielen Dank, Herr Röder.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind die neuen Inflationsdaten aus den USA ein Thema. Wie die aussehen und was die Börse dazu sagt, das weiß Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, die Inflation ist auf 2,4% gefallen im September. Das ist zwar ein Rückgang zum August, wo sie noch bei 2,5% lag, aber Analysten hatten einen stärkeren Rückgang auf 2,3% erwartet. Deshalb gab es auch eher eine negative Marktreaktion. Nimmt man die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise raus, also schaut nur auf die Core Inflation, die lag bei 3,3% und damit auch höher als erwartet. Die größten Kostenanstiege gab es bei Lebensmitteln und Wohnkosten. Die Kosten für Eier zum Beispiel stiegen um 39,6% aufs Jahr gesehen, Butter 7,8%. Wohnkosten stiegen um 4,9% und die machen ja ein Drittel bei der Inflationsberechnung aus. Einen Rückgang gab es hingegen bei den Energiepreisen. Die Notenbank äußerte sich nach dem Report aber zuversichtlich, wichtig sei, dass der Trend nach unten geht bei der Inflation und weniger wie schnell. Nach dem Report stieg auch die Wahrscheinlichkeit, mit der die Anleger darauf spekulieren, dass die Notenbank die Zinsen bei ihrem nächsten Treffen nur um einen Viertelprozentpunkt senken wird, statt wieder um einen halben.
Und dann gibt es noch neue Zahlen von Delta. Wie geht es der Airline?
Ja, geht so. Mit dem dritten Quartal blieb Delta hinter den Erwartungen zurück. Grund dafür soll unter anderem der CrowdStrike-Technikausfall im Juli gewesen sein, der ja für tausende Flugausfälle sorgte. Das hätte bei Delta zu einem Umsatzverlust von $380 Millionen geführt. Delta versucht da jetzt eine Entschädigung einzufordern bei CrowdStrike und Microsoft. Trotzdem konnte Delta seinen Gewinn um 15% steigern. Beim Umsatz gab es einen Plus von 1%. Fürs vierte Quartal glaubt Delta aber, seine Gewinne wieder steigern zu können, dank einer recht konstanten Reisennachfrage mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage. Die Airline glaubt, seinen Umsatz um 2-4% steigern zu können. Analysten hatten aber auch da tatsächlich mehr erwartet. Delta glaubt auch, dass die Reisennachfrage kurz vor und kurz nach den Wahlen am 5. November zurückgehen wird. Es sei bei früheren Wahlen auch schon so gewesen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass eine Frau im US-Bundesstaat Washington von etwa 100 hungrigen kleinen Einbrechern belagert wurde. Es handelt sich hierbei um eine ganze Armee von Waschbären. Da diese auch schon mal aggressiv werden können, hat die Frau kurzerhand die Polizei angerufen. Die zwei angerückten Ordnungshüter staunten nicht schlecht, als sie die Waschbärsammlung antrafen. In einem Video vom Ex-Account der Polizeistation haben die Beamten die Bärenparty gezeigt und erzählen von ihrem ungewöhnlichen Einsatz.
A woman near Poulsbo, who's been feeding raccoons living around her home for almost 4 decades, found herself surrounded by nearly 100 of the animals on October 3rd, and that's when she called for help.
Ganz unschuldig ist die Amerikanerin an ihrem Schicksal nicht. Sie hatte vor 35 Jahren damit begonnen, Waschbären in der Nähe ihres Hauses zu füttern. Doch in den letzten 6 Wochen sei die Population der kleinen Bären plötzlich explodiert. Statt einiger weniger hat jetzt eine ganze Hundertschaft die Versorgung mit Nahrung gefordert. Kammerjägerfirmen hatten angeboten, die ungebetenen Gäste für $500 pro Tier umzusiedeln. Die Polizei hat ihr geraten, die zuständige Wildtierbehörde zu kontaktieren und die kostenlosen Waschbärmahlzeiten ersatzlos zu streichen. Hätte sich diese Geschichte in Deutschland zugetragen, so hätte die Frau vielleicht an diese Verse aus Goethes Zauberlehrling gedacht. Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass es manchmal tatsächlich nicht an der Qualität der eigenen Bewerbung liegt, wenn man keine Antwort vom Unternehmen bekommt. Im Jahr 1976 hat sich die junge Britin Tizzy Hudson auf eine eher ungewöhnliche Stelle beworben. Sie wollte Stunt-Motorradfahrerin werden. Doch auf Rückmeldung hat sie damals vergebens gewartet, wie sie der BBC erzählt.
I remember very clearly sitting in my flat in Cavendish Mansions in London 50 years ago, writing a letter, typing it in fact, and every day I looked for my post, nothing there, and I was so disappointed because I really, really wanted to be a stunt rider on a motorcycle.
Jetzt, 48 Jahre später, hat die heute 70-Jährige ihre Bewerbung mit einer handschriftlichen Notiz zurückgesendet bekommen. Zitat: Verspätete Zustellung durch das Postamt Staines, hinter einer Schublade gefunden, nur etwa 50 Jahre zu spät. Zitat Ende. Doch auch wenn sie diesen Job nicht bekommen hat, ihr Berufsleben war keineswegs langweilig.
Well, I suppose a lot of stuff has been fairly unusual. Horse whispering for 40 years, where I only wanted to ride horses that were totally unrideable. Aeroplanes I found more fun and exciting if you fly upside down, so I started doing aerobatics fairly full time, and eventually did that for a living as an aerobatic stunt flyer, if you like, and that was just as much fun. And I find the more things are exotic and extreme, the more fun they are, basically.
Tizzy hat also 40 Jahre lang als Pferdeflüsterin gearbeitet, nur für die allerschwierigsten Fälle und sogar als Stuntpilotin. Dagegen wirkt das Stunt-Motorradfahren ja fast schon harmlos. Ich wünsche Ihnen jetzt einen selbstbewussten Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag ist Gabor Steingart wieder für Sie da. Same time, same place.
Cause I move like a shark.